Ja, ihr Lieben, heute ein Lobpsalm als Predigttext, und zwar Psalm 92 bis Vers 7, und ich lese das einmal vor. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Auf dem Psalter mit 10 Saiten, auf der Harfe und zum Klang der Zither. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift es nicht. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn zu danken. Das ist das, was wir heute machen. Geht ja auch nicht um den Förderverein als Verein, sondern um unseren Gott, der uns das geschenkt hat. Und dieses köstlich, was Luther hier mit köstlich übersetzt hat, das ist das Wort eigentlich schlicht gut. Dasselbe Wort in der Schöpfungsgeschichte, gut, nach jedem Werk Gottes bei der Schöpfung. Und dieses Gut geht in die Richtung von schön, ästhetisch, gut anzusehen, erfreut und ethisch. Gut, dass es da ist. Richtig, dass es da ist. Wertvoll, dass es da ist. Und so ist es ein gutes Ding, Gott zu preisen und seine Werke zu verkündigen. Lobpreis ist etwas Gutes, Danksagen ist etwas Gutes, und wie schnell vergessen wir das? Im Evangelium wird immer erzählt von 10 Aussätzigen. Jesus heilt alle 10. Und gerade mal einer kommt zurück, um ihm zu danken. Die anderen gehen ihrer Wege und halten es für selbstverständlich. Mal ehrlich, die Eltern hier, wie oft haben wir bei Fieber, bei kleineren oder größeren Unfällen, wenn der Anruf von irgendjemandem kam, dass es ein Problem gibt, wie oft haben wir da gezittert? Wie oft haben wir gebetet und gehofft? Und wie viel hundertmal ist es gut gegangen? Wie viel hundertmal hat sich dieses Problem gelöst? Erledigt. Haben wir uns angewöhnt, dafür zu danken? Oder sind wir auch manchmal wie die Neuen, die weggehen und sagen, naja, war ja klar. Es ist gut, es ist angemessen, Gott zu danken und zu ehren. Es ist für Gott angemessen, ihn zu ehren. So wie er die Freude an der Schöpfung hat, als er sein Gut sagt, hat er Freude daran, wenn wir ihn ehren, als seine Kinder. Das gehört dazu und es ist auch für uns gut. Und dann sind hier so Paare. In der hebräischen Poesie, in der Dichtung hat man gerne so Paare. Zwei Satzteile oder jeweils Verse, die so zusammengehören. Und gemeinsam machen die Aussage. Der zweite Teil bezieht sich auf den ersten und macht es gemeinsam sozusagen rund. Und so haben wir das hier auch. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Es ist keine Übung für eine Stunde am Sonntag früh, sondern es ist eine Grundhaltung, morgens und abends, Tag und Nacht, 24/7. Eine Grundhaltung der Dankbarkeit, eine Grundhaltung der Verkündigung, eine Grundhaltung Tag und Nacht. Ich habe einen Ausleger gefunden, der sagt, ja, hier geht es noch um was anderes bei Tag und Nacht. Das sind auch Bilder für Tag, wenn es uns gut geht, wenn das Herz so voll Dankbarkeit und Frieden so strotzt uns, wenn es wirklich einfach freuen. Und die Nacht steht eben dann vielleicht auch für die dunklen Momente, wo wir uns nicht freuen, wo es uns schlecht geht, wo uns das Loben schwerfällt. Und trotzdem soll auch dann diese Grundhaltung der Dankbarkeit durchtragen, denn wir haben immer Grund dafür. Und nebenbei 24/7, ich habe mich so mit 14 Jahren so richtig bekehrt und seitdem höre ich immer wieder, ihr müsst mehr beten. Und es stimmt ja auch. Aber manchmal hat es auch sowas von Muss und sowas Angestrengtes und so eine Pflichtübung. Seit einigen Jahren gibt es in unserem Land Gebetshäuser. Also die gab es schon immer, Klöster, traditionelle. Aber schon immer nicht, aber seit dem 4., 5. Jahrhundert irgendwann. Aber jetzt gibt es neuere Gebetshäuser und eine große Menge von jungen Menschen geht dahin, um zu beten. Manche 24/7, manche beten 24 Stunden Tag und Nacht durch, das ganze Jahr. Manche sind auch ein bisschen kleiner, haben nur ein paar Stunden. Was für eine wunderbare Entwicklung, was für ein wunderbares Zeichen von Erneuerung. Und nicht dieses gequälte, jetzt machen wir noch, sondern da ist Freude, da ist Begeisterung. Die strahlen aus. Lasst uns nicht immer auf die Probleme schauen, sondern auch da auf die Zeichen von Erneuerung, auch in unserem Land, auch in den jüngeren Generationen. Ich freue mich da sehr dran an dieser Entwicklung. Also, des Morgens und des Abends, Tag und Nacht. Danken und Lob singen und dann deine Wahrheit verkündigen. Auch das gehört sozusagen zusammen, der Lobpreis und der Dank und das Weitererzählen davon. Es ist sozusagen, der Lobpreis ist ja was zwischen uns und Gott, aber wenn es richtig ist, dann schwappt das über. Dann bleibt das nicht zwischen uns und Gott, dann kriegen es die anderen mit. Ich habe gestern eine Trauung gehabt in einem kirchlichen Gymnasium und der Pfarrer dort war ganz stolz, mir zu erzählen, dass sie endlich eine Glocke kriegen in der Kapelle. Es gab früher eine Glocke, die haben die Nazis dann irgendwie geklaut oder eingeschmolzen oder sonst was. Jetzt gibt es endlich wieder eine neue Glocke. Und seine Idee war folgendes. Der Schultakt wird von dem unbarmherzigen lauten Gong diktiert. Und der ist furchtbar. Der zeigt, wo es hier lang geht. Dong und vorbei. Dong und es geht los. Unbarmherzig. Dieser abstrakte Zeittakt zwingt Schüler und Lehrer alle unter die Knute dieses Gongs. Und er sagt, und bald haben wir unsere Glocke. Und diese Glocke wird ein Gegentakt sein. Diese Glocke wird an die Kapelle erinnern. Diese Glocke wird sagen, hey, wir treffen uns jetzt zum Lobpreis. Das ist was anderes. Hier gibt es keine Noten. Das ist ein leistungsfreier Raum. Und das sagt diese Glocke an. Und das ist sowas, wo diese Glocke so überschwappt von dem, was in der Kapelle stattfindet, in die ganze Schule hinein. Danken seiner Gnade, ihn loben und dann zugleich schwappt's über, seine Wahrheit verkündigen vor der ganzen Schulgemeinschaft. Und wenn es nur mit dem Symbol der Glocke anfängt, irgendwann werden die kommen, die das hören. Das ist dieses Überschwappen, seine Gnade und seine Wahrheit. Und vielleicht sind jetzt trotzdem einige hier, die sagen, naja, das Einzige, was mich bisher angesprochen hat, ist das mit der Dunkelheit. Mir geht's einfach nicht gut und mir bleibt der Lobpreis einfach im Hals stecken, selbst wenn ich's mal versuche. Und die jungen Leute mit ihren strahlenden Gesichtern, irgendwie habe ich das Gefühl, die leben in einer anderen Welt. Das mag es geben. Und ja, wir gönnen uns auch heute im Gottesdienst mal ein bisschen Einseitigkeit. Die Psalmen, wenn man alle 150 durchbeten würde, sind natürlich auch Klagepsalmen dabei. Und manchmal ist ehrliches Gebet auch Klage. Und trotzdem, es ist auffällig, wie viele der Klagepsalmen sich am Ende wieder zum Loben durchringen. Und ich sag's mal so, ein paar Jahre Gemeindedienst habe ich ja jetzt auch schon auf dem Buckel und ich habe hochbetagte Menschen gesehen, die Grundhaltung des Friedens und der Dankbarkeit ausgestrahlt haben. Wo es einfach eine Freude war, wo die mir ein Zeugnis waren, wenn ich sie besucht habe. Und ich habe auch schon mal Menschen erlebt, manchmal auch Hochbetagte, die wirkten eigentlich eher bitter oder sogar neidisch auf die, denen es scheinbar oder tatsächlich besser geht oder sehr, sehr ängstlich. Und jetzt könnte man ja meinen, na gut, die Frieden haben, das sind die ein einfaches Leben haben, die gesund waren, gesegnet und alles war gut. Und die irgendwie bitter waren, waren die, denen es besonders schlecht geht medizinisch. Aber das ist nicht wahr. Diese Gleichung stimmt nicht. Es gibt Menschen, denen geht es medizinisch betrachtet sehr, sehr schlecht. Ein Mann vor Augen, der ist jetzt mittlerweile schon heimgegangen, aber der hat ganz viel verloren. Seine Frau war verstorben, das Haus, in dem sie lebten, musste er abgeben. Eine kleine Wohnung, da kam er eine Weile noch so mit Rollstuhl und Rollator so eben zurecht. Und dann musste er ins Seniorenheim umziehen, weil es auch nicht mehr ging. Und ich habe ihn nur in diesen letzten Phasen, bin ich ihm begegnet. Und er hat immer diesen Frieden ausgestrahlt. Egal, ob im Rollstuhl, egal, ob er da kämpfte, egal, ob der Umzug ins Seniorenheim anstand. Und dann habe ich ihm erzählt und gesagt, naja, was wir in der Gemeinde vielleicht manchmal für Konflikte oder für Herausforderungen haben, das ist ja alles ganz einfach gegenüber dem, was er kämpfen muss. Und er sagte, nein, überhaupt nicht. Was ich hier habe, ist einfach. Ich bin im Frieden. Eure Kämpfe, das sind die schwierigen. Und ich dachte, wow. Offensichtlich ist es nicht so einfach. Die medizinisch hart getroffen sind, das sind die zweifeln und bitter werden und die, denen es gut geht, sind die Fröhlichen. So ist es nicht. Offensichtlich gibt es eine andere Quelle, eine andere Kraftquelle, etwas anderes, was andere Weichenstellungen im Leben, als einfach nur gesund oder krank. Und da spielt, glaube ich, Dank und Lob eine ganz große Rolle. Denn es gibt für uns alle, ich sag's mal so hart, die Versuchung, bitter zu werden. Die Versuchung, auf das zu schauen, was eben doch noch schwierig ist. Die Versuchung, auf das zu schauen, was wir uns anders gewünscht hätten. Man kann den ganzen Tag das meditieren. Und dann werden die ganzen großen Geschenke, die großen Gnadengaben, werden dann plötzlich dünner und wirken nicht mehr so, weil der Blick gefesselt ist von dem, was nicht so schön ist. Eine Anekdote von Paul Deitenbeck, das war ein legendärer Pastor in Lüdenscheid, der hat da in seiner Zeit schon Erweckung erlebt. Er musste eine größere Kirche bauen, weil die alte zu klein geworden war. Und von denen gibt es so ein paar schlichte, auf den Punkt Anekdoten. Und einer davon ist Paul Deitenbeck, ich weiß nicht, ob es so war, aber so wurde es jedenfalls erzählt, geht in den Keller, um ein Glas Kirschen zu holen. Das rutscht ihm weg und zack, zerspringt das Glas und Dreck im Keller und Ärger und so weiter. Und Paul Deitenbeck kommt die Treppe hoch und sagt, den Gefallen tue ich dem Teufel nicht, dass ich mich jetzt darüber aufrege. Man kann sich darüber aufregen. Man kann sich davon den Tag verderben lassen. Man kann sagen, alles furchtbar. Oder man kann einen Lappen und ein Kehrblech holen, das zusammenfegen und sagen, und ich danke Gott trotzdem für meinen Keller und für das andere Glas Kirschen, was noch daneben steht und was ich gleich essen werde. Und da glaube ich, in dieser Versuchung, da ist Dank und Lobpreis eine enorm wichtige Sache, die uns hilft, in dieser Versuchung zu bestehen. Und die uns hilft, sollte es Gott uns gönnen, viele Lebensjahre zu haben, am Ende der Typ zu sein, der Dankbarkeit und Frieden ausstrahlt. Da ist jetzt schon Dank und Lobpreis eine wichtige, ganz wichtiger Aspekt, ganz wichtiger Moment, den wir leben sollten. Und deswegen gönnen wir uns das heute auch für unseren Förderverein, dass wir mal sagen, ganz ausführlich loben und danken wir in diesem Gottesdienst für den Förderverein. Es geht weiter und jetzt geht es weiter mit der Musik. Auf dem Psalter mit 10 Saiten auf der Harfe zum Klang der Zither. Denn du, Herr, lässt mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Hier werden ein paar Saiteninstrumente genannt. Ich stehe natürlich nur exemplarisch an, anderswo in dem Psalm hören wir von Blasinstrumenten, von Schlag- und Rhythmusinstrumenten, die ganze Bandbreite. Und die haben wir hier. Und die nutzen wir hier und die fördern wir hier und die pflegen wir hier. Auch die Orgelrenovierung wurde mal vom Förderverein mit unterstützt. Und ich darf sogar sagen, da waren wir relativ früh dabei in dieser Gemeinde, die verschiedenen Stile zu integrieren in den Gottesdienst. Nicht zu sagen, die neuen Sachen gehören irgendwie so ein Sonderding abends oder sonst was, sondern das gehört zusammen. Das haben wir relativ früh gemacht und das ist auch natürlich eine Nebenfrucht des Fördervereins, weil wir viele junge Leute hier haben, die zu diesen Veranstaltungen kommen und sagen, hey, wir wollen diese anderen Sachen auch drin haben. Und auch das sehe ich als ein Riesenzeichen der Erneuerung, die Neuentdeckung des Lobpreises in den letzten Jahrzehnten. Auch da natürlich, nicht alles ist Gold, was glänzt, da gibt es auch Probleme und Engführungen und nicht jeder Lobpreisleiter ist geistlich ganz reif, da gab es hier und da Skandale. Wie immer in der Gemeinde, nicht alles ist hundertprozentig toll, aber grundsätzlich ein Riesendurchbruch, eine riesige Neuentdeckung. Menschen preisen unseren Gott wieder im großen Stil und mit Freude und mit Begeisterung. Ein großer Durchbruch, was wir lange so nicht hatten. Also dieses sogenannte NGL-Liedgut aus den 70er Jahren, da gab es fast keinen Lobpreis. Großer Durchbruch, großes Zeichen der Erneuerung. Und wir dürfen da mittendrin sein. Und dann, Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Das Staunen vor Gott. Natürlich sind hier die ganz großen Werke im Blick, die Schöpfung, die Rettung Israels aus Ägypten. Wenn wir es als Christen lesen, der Tod und die Auferstehung Jesu, die ganz großen Dinge. Aber ich erlaube mir es heute mal ein bisschen auch auf unsere kleineren Werke und Taten Gottes, die wir hier sehen und in den letzten 35 Jahren gesehen haben, zu beziehen. Denn es ist ja doch nicht ganz so einfach. Es gibt ein offensichtliches Problem. Und wie geht man da geistlich mit um? Die Kirche schrumpft in unserem Land. Die gewohnten traditionellen Strukturen werden kleiner. Wie geht man damit um? Was heißt das? Das ist schon vor 35 Jahren zu sehen gewesen und es beschleunigt sich jetzt. Der nächste Schritt der Verkleinerung heißt, dass wir auch als Landeskirche unsere traditionelle Stärke, überall ist noch wenigstens Personal und Standort, auch das wird jetzt in den nächsten Jahren verkleinert und abgebaut. Und die Kooperationsräume, die wir bauen, die sind in dieser Hinsicht sinnvoll, aber niemand glaubt, dass die das aufhalten werden. Auch die das erfunden haben, glauben das nicht. Wie geht man da geistlich mit um? Heißt das jetzt, also das schrumpft etwas, die traditionelle, so wie wir es kennen, das schrumpft. Sind die großen Werke Gottes, werden die kleiner? Die tiefen Gedanken Gottes, werden die jetzt flacher? Schrumpft Gott? Natürlich nicht. Ist etwa der Arm des Herrn verkürzt, heißt es im Alten Testament, sozusagen, das war früher Gottes Arm, als er Israel aus Ägypten befreit hat, und heute reicht der Arm nur noch bis da und er kann nicht mehr? Natürlich nicht. Aber was heißt das, wenn das klassische System schrumpft? Manchmal wird so getan, manche reden so, als sei dieses Schrumpfen ein Naturgesetz. Und auch das ist eine Versuchung. Als wäre es ein Sachzwang. Da reden wir gerne von Sachzwängen, wenn man unpopuläre Entscheidungen durchdrücken muss. Unter welchem Sachzwang steht denn Gott? Außerdem seiner eigenen Liebe. Und das ist kein Sachzwang, sondern das ist der Zwang, der aus ihm selber hervorgeht und eben nicht von außen. Er hat überhaupt keine Sachzwänge. Also muss es wohl so sein, wenn das klassische System schrumpft, dass Gott auf anderen Wegen seine großen Taten weiterschreibt, oder? Gut, es kann auch Gericht sein. Aber wenn es Gericht ist, dann lass uns auf die Knie gehen und sagen, Gott, wo sind wir dir nicht gefolgt? Wo haben wir dein Gebot übertreten? Zeig uns, wo wir umkehren müssen. Aber zu sagen, es ist ein Naturgesetz und wir machen jetzt nichts, das kann geistlich nicht sein. Und ich glaube, das war die Vision auch schon vor 35 Jahren von Wolfgang Heide, von Hartmut Wolf, die sind ja auch hier und sind nachher noch da, und anderen, die gesagt haben, wenn das große System schrumpft, aber Gott nicht schrumpft, Gott immer noch groß ist, dann schauen wir nicht einfach zu, sondern dann suchen wir eben nach anderen Wegen außerhalb der klassischen Struktur des bisherigen Systems. Da ist sozusagen, von daher ist es jetzt nicht einfach nur irgendein Ding, sondern es ist eine Art strukturgewordenes Glaubensbekenntnis. Zu sagen, unser Gott ist immer noch groß, sein Arm ist nicht verkürzt. Und dann wollen wir doch mal sehen, auf welchen Wegen er uns jetzt weiter segnet. Da wollen wir doch mal sehen, auf welchen Wegen er uns weiter seine großen Taten tut, was jetzt seine tiefen Gedanken für uns sind. Und ich behaupte mal, der Förderverein ist sozusagen dieser Gedanke in Struktur gegossen. Denn Gott ist nicht geschrumpft. Gott hat auch Europa nicht verlassen. Gott macht weiter. Mit uns, mit der nächsten Generation und mit denen, die da kommen. Und wir werden weiter seine großen Taten verkünden. Tag und Nacht, mit und ohne Musik. Und dann heißt es hier noch, wer das nicht erkennt, der ist ein Narr. Wer das nicht sieht, der ist ein Tor. Der hat eben eine Wahrnehmungsstörung. Also, wer Augen hat zu sehen, der stimme mit ein. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen seinen Namen. Es ist gut. Und heute tun wir es ganz besonders im Blick auf unseren Förderverein. Und ich glaube, es ist sichtbar geworden, dass unser Herr das in diesen Jahrzehnten gesegnet hat. Mit all dem, was da möglich geworden ist. Dass er das bestätigt hat, dieses strukturgewordene Glaubensbekenntnis, dass er nicht geschrumpft ist. Dass er uns nicht aufgegeben hat, dass er uns nicht vergessen hat. Und ich möchte zum Ende der Predigt beten. Vater im Himmel, ganz, ganz herzlichen Dank für das, was du mit unserem Förderverein möglich gemacht hast. Hab Dank für den Mut und die klare Sicht von denen, die ihn damals gegründet haben. Hab Dank für alle Ressourcen, die du uns dadurch anvertraut und geschenkt hast. Hab Dank für alles, was du hier möglich gemacht hast. Dass wir auch in dieser Schrumpfrhetorik, in diesem Schrumpfgefühl, in diesem Narrativ hier in der Gemeinde nicht gefangen sind, sondern Sachen riskieren und wagen konnten, und dass du gesegnet hast. Danke für jede Begegnung, danke für jede Freizeit, danke für jeden Menschen, der hier und drumherum von dir gehört hat und mit dir in Berührung gekommen ist. Und ich bitte dich, dass du auch die Zukunft der Gemeinde und des Vereins segnest und dass du dieses Werk weiterträgst und weiter aufblühen lässt. Wir loben dich und wir danken dir für deine Treue, für deine großen Taten.